Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Viele Frauen kennen dieses Gefühl, man funktioniert, man hält alles zusammen und ist trotzdem dauerhaft erschöpft. Beim Arztbesuch heißt es dann oft, es sei alles in Ordnung. Warum das so häufig passiert, was dahinter steckt und was tatsächlich hilft, darüber spreche ich heute mit Kerstin Schweiger. Kerstin ist Ernährungswissenschaftlerin, Senior-Expertin für Evidence und Education in unserem Science-Team und hat viele Jahre zu Serotonin und Sättigung geforscht. Liebe Kerstin, so schön, dass du heute meine Gästin bist.
Danke, liebe Julia, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Und vielleicht zum Start der Episode möchte ich nur kurz was sagen. Und zwar, wie schon in der Einleitung im CV gehört, ich bin keine Psychotherapeutin und ich bin auch keine Psychologin. Also alles, was ich da sage, ersetzt natürlich niemals eine Therapie. Also wenn es euch wirklich super schlecht geht, bitte sucht euch unbedingt Hilfe. Genau, aber ich liebe einfach Studien, ich liebe Wissen und ich habe sehr lange mit Serotonin als Neurotransmitter, der eben sehr wichtig ist für mentale Gesundheit, geforscht.
Vielen Dank, Kerstin, für diesen wichtigen Disclaimer zum Start. Alles im Sinne der Verantwortung. Was verstehen wir eigentlich unter Female Mental Health, das Thema der heutigen Episode, und warum braucht mentale Gesundheit überhaupt eine geschlechtsspezifische Perspektive?
Das ist eine wunderbare Frage zum Anfangen, und für mich ist dieses Female Mental Health impliziert schon mal ganz für eine Bewusstseinsschaffung, ja, und es ist Teil der Gendermedizin. Also die Frau an sich mit der Gesundheit, mit Körper und so war ganz lang immer das mitgemeinte Geschlecht. Und so in den früheren medizinischen Staats hat es immer geheißen, ja, Frauen sind kleine Männer. Und wie wir heute wissen, leider erst seit Ende der 80er Jahre, wo sie diese Medizin entwickelt hat, wissen wir, dass es eben nicht so ist. Und dieses Female Mental Health ist jetzt so ein Teilbereich von dem Ganzen, weil Frauen im Gegensatz zu Männern ganz andere Anforderungen haben, wie wir so beim Intro gehört haben. Ja, es ist nicht nur so, die Gesundheit, unsere Körper funktionieren anders, aber es sind auch ganz viele andere Ebenen, über die wir wahrscheinlich gleich sprechen werden, die da einfach mit reinfließen. Und das sieht man auch ganz gut an Zahlen. Frauen leiden deutlich, also so doppelt so häufig an Depressionen und Angstzuständen als wie Männer. Ja, obwohl, da muss man ganz dazu vielleicht auch sagen, Männer suchen sich viel weniger oft Hilfe. Also das ist vielleicht wirklich eine Dunkelzahl, woher wir da sprechen. Ja. Und da Essstörungen sind bei jungen Mädchen und bei Frauen auch ganz vorne dabei, leider traurig immer noch, ja, obwohl die Burschen jetzt mit Sportzucht auch am Aufholen sind. Ja. Und bei Männern, die haben ganz andere mentale Gesundheitssymptome, sage ich mal, die sind viel mehr nach außen gerichtet. Ja, das sieht man oft in einem Suchtverhalten oder in Wut oder in Gewalt und so halt irgendwas. Und wie schon gesagt, Depression ist sicher genauso häufig oder, man ist jetzt geschätzt, aber auch häufig verbreitet bei Männern, nur sie suchen sich weniger oft Hilfe. Mhm.
Genau. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die heutige Episode, ja. Und ich glaube, Mental Health, wenn ich so in meine Bubble schaue, betrifft jede meiner Freundinnen, jede meiner Frauen im Umfeld und damit sicherlich auch ganz, ganz viele in unserer Biogener Community.
Ja, ist ganz ein wichtiges Thema.
Welche Unterschiede zwischen Frauen und Männern spielen denn bei psychischer Gesundheit tatsächlich eine Rolle? Biologisch, sozial, gesellschaftlich?
Genau, das sind ja diese drei Ebenen, ich nenne sie immer die Triade der mentalen Gesundheit. Ja. Genau, also wir haben einmal körperliche Unterschiede bei Frauen. Ja. Das ist halt auch durch das, dass eben diese Gendermedizin erst Ende der 80er angefangen hat zu existieren, gibt es da einfach eine ganz große Lücke halt einfach. Ja. Und leider, das muss ich jetzt auch oft sagen, werden Frauen halt oft auf Hormone einfach reduziert. Mhm. Ja, das ist oft so dieses Misogyne und dieses Abwertende, so quasi, ja, jetzt hat sie ihre Tage oder jetzt spinnt sie halt wieder, weil sie halt irgendwas mit den Hormonen nicht einfach hat, was ja eigentlich ziemlich gemein ist, aber das Ding ist halt schon, Frauen sind halt einfach hormonellen Schwankungen viel mehr ausgesetzt wie Männern. Ja, Männer haben auch einen hormonellen Zyklus, aber der geht über 24 Stunden. Wir Frauen haben halt, sagen wir, 28 Tage, wo die 28 Tage ja auch ein bisschen so ein Mythos sind. Ja, so ein gesunder Zyklus geht ja, glaube ich, von 25 bis 33 oder so, genau. Also haben wir schon mal den Ding der Biologie, der was schon mal unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen, also der Punkt, ja. Der nächste Punkt ist die soziale Ebene. Ja, das ist dieses, also wir haben ja nicht nur die Geschlechter, also im biologischen Aspekt, wir haben ein Gender. Ja, dieses gefürchtete Wort, ja, dieses Gendern und so, ja, ja. Das bedeutet einfach dieses soziale Geschlecht. Ja, Frauen werden gesellschaftlich ganz anders gesehen. Ja, und es sind ganz andere Erwartungen nicht einfach da. Ich meine, das kennt sicher ganz viele Zuhörende, kennen das halt einfach. Du sollst schön sein, du sollst schlank sein, du sollst funktionieren. Und Frauen und überhaupt Mädchen sind ganz oft so sozialisiert, dass sie einfach lieb sind und halt viel mehr carrying und viel mehr auf andere schauen halt einfach. Also dieses Abnehmen dieser emotionalen Last und dieses, ich muss jetzt Emotionen puffern, dass alle gut drauf sind, das ist einfach, wo man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Das ist schon ein ganz schöner Brocken, ja. Und das haben wir noch gar nicht bei Mental Load oder Care-Arbeit. Mhm. Genau, ja. Und der nächste Punkt, ist den, was ich vorher schon kurz angeschnitten habe, ist die Gesellschaft an sich. Unsere Gesellschaft ist halt auf Männer ausgeschnitten. Das fängt ab im öffentlichen Raum. Viele Plätze, wie zum Beispiel öffentliche Toiletten, sind für Männer gemacht. Das heißt, wir Frauen brauchen auch deswegen häufiger oft auch Toiletten, weil einfach viel weniger Platz ist. Ja? Und auch dieses Medizinsystem, was ich auch schon gesagt habe, ist ja nicht unbedingt pro Girls oder pro Women. Ja? Mhm. So, das ist halt leider, der Mann war einfach so lange im Fokus, dass da einfach eine Lücke einfach da ist, genau. Und was ich noch kurz sagen möchte für die Einordnung, wir im Laufe der Folge eine binäre Sprache verwenden, also in dem Frau und Mann, genau. Aber natürlich sind da Personen, die einen Menstruationszyklus haben oder auch Personen, die weiblich sozialisiert sind, sind natürlich dort auch mit gemeint, genau. Das wollte ich noch abschließend sagen.
Super, achtsam von dir, danke Kerstin.
Ja, danke.
Welche Rolle, du hast es schon skizziert, spielen denn Hormone und hormonelle Veränderungen für Stimmung, Stressverarbeitung und psychisches Wohlbefinden? Und welche zur Abgrenzung spielen sie aber ausdrücklich auch nicht?
Sehr gute Frage, danke. Und da steht immer diese Frage halt im Raum halt auch, also wir sind ja nicht getrennt von unserer Umwelt zu beobachten. Ja. Und auch wo man jetzt Studien drüber liest, wo eben Hormone auf verschiedenen Verhaltensweisen und Ebenen untersucht wurden, immer die WissenschaftlerInnen dann immer das herausstreichen, dass eben auch dieses Umfeld und auch die Sozialisierung, dieses Gender, was ich vorher gesagt habe, eine ganz große Rolle spielt. Ja. Also ganz viel, wie wir uns verhalten oder auch wie wir Frauen und Männer sehen, ist ganz viel gefärbt durch das. Ja. Das einmal kurz am Anfang damit zu sagen, um da abzugrenzen. Ja. Wir sind hysterisch, weil wir jetzt einfach Hormonschwankungen haben. Ja. Aber Hormone machen schon einen ganz großen Teil. Ja. Also wir haben zum Beispiel diese Darm-Hirn-Achse, kennen wir alle, aber wir haben zum Beispiel eine Achse, die geht von unseren Gonaden, also von unseren Keimdrüsen direkt ins Gehirn. Ja, also unsere Eierleiter, also Eierstöcke und so, kommunizieren mit unserem Gehirn. Da ist eine Autobahn jetzt wieder da. Ja.
Auch wechselseitig?
Auch wechselseitig, ja genau. Also, und wir haben auch Östrogenrezeptoren und Progesteronrezeptoren im Gehirn. Ja. Das sagt schon immer darauf hin, da geht irgendwas ab. Ja. Und es gibt Studien zur Untersuchung, warum Frauen jetzt etwa mehr an Depressionen erleiden. Und zwar, da hat man Probandengruppen, also Männer und Frauen hergenommen und denen hat man erschreckende Bilder gezeigt. Ja. Und Männer, die eben mehr Testosteron haben als wir Frauen, haben weniger emotional reagiert und das konnte man auch in ihren Gehirnregionen zeigen. Frauen, also da sind ganz besonders der präfrontale Kortex und das limbische System, wo es die Emotionen regelt, ist bei Männern weniger stark verbunden als über Frauen. Also Frauen reagieren einfach auf erschreckende Bilder wieder. Ja. Und es könnte zum Beispiel ein Hinweis sein, dass man sie eben einfach auch ganz salopp jetzt gesagt um mehr zu Herzen nimmt. Ja. Aber wie vorher schon gesagt, das ist jetzt keine Entschuldigung, das soll ja nicht heißen, dass jetzt Frauen da einfach zu sensibel oder so sind. Das hört man ja auch ganz oft.
Ja,
ja.
Leider.
Dieses Ding. Genau. Und ja, also Hormone brauche ich wahrscheinlich eh keine Frau da draußen sagen, oder? Das ist halt jede mit einem Menstruationszyklus, man fühlt sich oft einfach nicht so gut. Und da sieht man halt einfach schon, wie diese Hormonschwankungen auch unsere Emotionszentren und unser Wellbeing auch einfach beeinflussen. Genau.
Absolut. Die hormonelle Balance verändert sich ja auch über die Lebensphasen. Bleiben wir gleich bei dem Thema. Welche Lebensphasen sind denn für mentale Gesundheit für Frauen besonders sensibel? Vom Zyklus über die Schwangerschaft und Postpartum bis zur Perimenopause, Menopause.
Ich würde sogar noch eins früher anfangen, und zwar das ist die Pubertät. Ja, genau. Also das ist eh schon, diese Phasen haben alles eins gemein. Es passiert immer eine Änderung des Hormonzykluses. Ja? Also in der Pubertät fängt man einfach an, also Östrogen wird vermehrt ausgebildet, man bekommt Brüste, man bekommt Haare, man fühlt sich einfach nicht so gut. Ja. Und man sieht es schon bei Teenagerinnen, dass da die Depressionsrate immens steigt im Vergleich zu Buben. Obwohl, das ist dann wieder die Frage der Sozialisierung auch, ja, aber man kann es halt einfach verzeichnen. Genau. Und also stimmt dafür, vielleicht ist das interessant für Mamas da draußen, die Teenagerinnen oder auch Teenager zu Hause haben. Die Teenagerinnen und Teenager sind nicht faul, die brauchen einfach mehr Schlaf, weil sie ihr Körper umstellt und das ist irrsinnig anstrengend. Ja. Also meine Mama war Gott sei Dank immer ein bisschen chilliger, wo ich viel geschlafen habe. Genau, weil ich kenne das halt von Freundinnen von mir, die denken sich, warum schläft denn mein Kind die ganze Zeit? Lass dich schlafen, das ist ganz normal. Aber jetzt wieder zurück auf die verschiedenen Lebensphasen. Ja. Schwangerschaft ist die Hochphase, da ballert unser Körper Östrogen, Progesteron, du bist on peak zumindest gegen Ende hin. Ja, die ersten 3 Monate sind nicht so toll, aber sonst. Ja. Dann kommt nach der Geburt das Wochenbett und da erleben viele Frauen eben da wieder diese Hormonschwank, also Umstellung. Ja. Und dann können natürlich Wochenbettdepressionen auftreten bei gar nicht so wenig Frauen, ich habe jetzt leider keine Zahl im Kopf, genau, aber auch nach diesen Wochenbettdepressionen sind vermehrt Angstzustände oder Anxieties, ja, wie das so schön auf Englisch heißt, zu beobachten, weil man sich einfach Sorgen macht um sein Kind, ja, und Hormone da sicher einen sehr beträchtlichen Teil beitragen, genau, und dann haben wir noch die Menopause oder die Periomenopause, wo sich dann ganz viel ändert, ja, also ganz bekannt von dem Schwitzen, von dem Brain Fog und so, und das kann man halt einfach an den Hormonen anknüpfen, ja, und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was vielleicht zur vorigen Frage noch passt, ist eine Lebensphase, wo sich viel verändert und wo einfach Stress da ist, ja, und Cortisol ist auch ganz eng verknüpft eben mit dieser Achse, was wir haben von den Keimdrüsen ins Gehirn, und Cortisol oder ein sehr gestresstes, ein chronisch gestresstes Gehirn verarbeitet da Reize ganz anders und auch Östrogen und Progesteron können da gar nicht mehr so toll wirken, wie sie eigentlich wirken. Ja, genau. Weil der Körper lieber Cortisol als Stresshormon bildet, als wie Progesteron und Östrogen zum Beispiel, weil es dem Körper jetzt wichtig erscheint. Mhm. Ja. Und deswegen reagiert man empfindlicher auf Stress und das ist eine ganz normale Reaktion. Genau, weil das System einfach sensibler eingestellt ist.
Interessant. Mhm, voll. Kerstin, jetzt habe ich direkt eine erste Frage aus unserer Community. Und wie können Frauen unterscheiden, ob ihre Beschwerden möglicherweise hormonell bedingt sind oder ob etwas anderes dahinter steckt, quasi die Differentialdiagnostik für einen selbst?
Mhm. Das ist eine sehr coole Frage. Danke, dass ihr Fragen einschickt. Das freut uns. Gell? Ja. Ich würde sagen, einmal wirklich beobachten. Ja. Also meistens ist es ja so, wenn es wirklich an den Hormonen liegt, wird es zum Ende des Zyklus schlimmer. Dann vielleicht einmal fragen, gönne ich mir vielleicht da genug Ruhe gegen Ende des Zykluses? Ja, kann ich da mal ein bisschen irgendwas eintunen, dass das für mich vielleicht ein bisschen besser passt. Ja? Aber ich würde einfach wirklich einmal über 2-3 Monate den Zyklus beobachten, genau, und sonst immer Blutanalyse machen. Mhm. Check your blood, dann weiß man das, ja. Vielleicht zur Gynäkologin gehen, vielleicht da einen Hormonstatus machen lassen, genau. Oder einfach, es gibt ja ganz viele Mikronährstoffe, die sehr eng verbunden sind mit mentaler Gesundheit, genau.
Ja. Sehr gut, aber wir empfehlen aber in jedem Fall die Unterstützung von einer Expertin, einem Experten.
Unbedingt, aber man kann sich selbst sehr fein beobachten. Mit dem würde ich mal ganz anfangen.
Ja, ja, super Tipp. Mhm. Welche Bedeutung hat denn der Gender Health Gap für die psychische Gesundheit von Frauen? Du hast schon gesagt, wir Frauen sind keine kleinen Männer mehr und das ist jetzt zum Glück auch in der Wissenschaft angekommen.
Das ist richtig, ja, aber es ist eben, wie ich schon gesagt habe, eine riesige große Lücke einfach da, weil man eben erst Ende der 80er davon weggegangen ist. Von dieser Bikini-Medizin hat das geheißen, also dass man sich darauf fokussiert, alles was der Bikini bedeckt, das ist ja relativ okay erforscht, ja, weil da geht es um Reproduktion, das ist wichtig für unser System, genau. Aber dieser Gender Health Gap lässt sich in ganz vielen verschiedenen Aspekten festmachen, dass da einfach Information fehlt, oft Medizinerinnen auch überfordert sind, eben falsche Diagnosen stellen oder halt, dass Frauen halt ganz, ganz schnell pathologisiert werden in Bezug auf psychologischen Dingen. Das ganz berühmte ist halt dieses Beispiel mit dem Herzinfarkt, ja, dass man immer wieder, dass Frauen weggeschickt werden, ja, weil sie einfach andere Symptome haben, wenn ein Herzinfarkt kommt, ja, mit Stresssymptomen und nehmen sie sich einmal einen Tag frei und halt dann zum Beispiel einen akuten oder eine Hinterwand in Infarkt oder so haben. Genau.
Und die klassischen Symptome ja männlich konnotiert sind und damit in der Gesellschaft verallgemeinert werden, auch für uns Frauen.
Genau, das fehlt einfach total. Und auch, wenn man so bibliometrische Analysen macht, das heißt, man nimmt so ein wissenschaftliches Google, so eine Suchmaschine und eingibt PMS, was ein klassisches Frauenthema ist, findet man, ich glaube, viermal so weniger Studien, als wie man googelt, erektile Dysfunktion. Und das, ich will mir jetzt überhaupt nicht lächerlich machen, erektile Dysfunktionen sind schrecklich, aber du siehst man halt einfach diese Relation, wo die Wichtigkeit in unserer Gesellschaft halt einfach lebt. Und dass da einfach noch so ein weiter Weg ist, um halt einfach zum Teil auch ernst genommen wird. Ja? Also ich kann es total nachvollziehen, dass man vielleicht dann manchmal ein bisschen das Vertrauen in die Medizin hat und verliert. Ja, ja.
Dazu auch direkt eine passende Frage aus unserer MyBiogena-Community. Du hast sie eigentlich schon indirekt beantwortet, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen. Ja. Warum werden Beschwerden von Frauen im Gesundheitswesen teilweise noch immer weniger ernst genommen und schneller psychologisiert?
Das ist eine so gute Frage und ich kann da jetzt nicht eine punktierte Antwort einfach geben. Ja, weil wenn man sich die Entwicklung des Medizinsystems halt anschaut, ja, also angefangen von Paracelsus und davor, da ist es halt immer nur um den Mann gegangen. Ja. Und wenn man so googelt, so sehr berühmte Männer, was unser Verständnis von Biologie und Medizin geprägt haben, zum Beispiel ein Charles Darwin oder ein Sigmund Freud, die haben ganz, ganz schlimme Sachen über Frauen geschrieben. Ja, also wenn man zum Beispiel Charles Darwin und Frauen googelt, ja, dann findet man Auszüge, dass er sagt, das Weib hat halt kognitiv weniger Fähigkeiten. Ja. Und das sage ich halt auch wieder nur, um ein Verständnis halt, zu machen, halt, wo wir halt einfach herkommen. Ja. Und es gibt spannenderweise Erhebungen, die zeigen chronische SchmerzpatientInnen, also Männer und Frauen. Frauen bekommen tendenziell weniger Schmerzmittel, aber dafür irgendwas für die Psyche oder für die Nerven dazu, als für Männer. Und das ist halt wirklich total faszinierend. Ja, also warum das ist, kann ich jetzt leider nicht so sagen, ja, aber vielleicht da schon mal ein Tipp, einfach nicht aufgeben. Ja, und ich würde es nicht esoterisch klingen, aber man hat, glaube ich, oft ein Gefühl für seinen Körper halt einfach. Ja, und da halt einfach nicht aufgeben. Ja, und sich nicht abwimmeln lassen.
Ja. Wir haben demnächst auch eine Episode mit Ruth Bialowons, die das Buch Körperweisheit jetzt demnächst veröffentlicht. Und da geht es auch ganz genau um die persönliche Intuition. Also ein kleiner Tipp hierfür, sich dieses Buch zu besorgen.
Super cool, muss ich mal anhören.
Was passiert denn eigentlich im Körper und im Gehirn, wenn Stress über Wochen und Monate anhält, wenn man im Hamsterrad steckt?
Das Hamsterrad, ja. Also vielleicht gleich zum Anfang. Stress ist an sich nichts Schlechtes. Super wichtig, dass man überlebt. Tom, es ist eine super coole Anpassungsreaktion. Also ich zum Beispiel jetzt in dem Moment bin auch ein bisschen gestresst. Aber das ist ja was Tolles, weil wenn ich jetzt so da hängen würde und total gelangweilt irgendwas ins Mikrofon reinsprechen würde, wäre das ja auch nicht toll. Also insofern, Stress ist toll. Problematisch wird es eben, wenn er chronisch wird, wenn unser Körper in so einen allostatischen Balance geht. Das heißt, der Körper stellt sich ein auf diesen Dauerstress. Ja, da haben wir dann ganz bekanntes Cortisol. Ja, das ist ein bisschen das Dauerstresshormon, obwohl es wird am kurzen Stress, in kurzzeitigen Stressphasen genauso ausgeschüttet, aber so Blutdruck, Herzfrequenz, das wird alles schneller, das wird alles erhöht und das kostet einfach Energie unserem Körper. Und die Krux dabei ist nämlich das, unser Nervensystem ist eigentlich so lange gestresst, bis der Stressor, also das, was uns stresst, beseitigt worden ist. Und das ist halt oft sehr tricky, ja, weil das kennt man halt, wenn man jetzt in einem toxischen Arbeitsumfeld oder noch schlimmer, in einer schlimmen Beziehung steckt, man kann meistens nicht von heute auf morgen gehen, ja. Und unser Körper ist eigentlich faszinierend, was der aushält, ja. Stellt sich dann auf das ein. Und das kann dann ganz verschiedene Auswirkungen haben, eben dass sich Gehirnstrukturen ändern und Richtung Depression gehen. Oder also das heißt das natürlich nicht, wo man jetzt einmal ein bisschen Stress hat, dass man gleich Depression natürlich entwickelt, das möchte ich nur kurz sagen, aber es gibt halt viele Studien, die einfach zeigen, ja, Burnout ist ein großes Thema, ja, das dauert natürlich ein bisschen, bis man ausgedingselt wird, ja, oder auch das berühmte Stressbäuchlein, ja, also unser Körper glaubt ja, wir haben einen Stress und es ist irgendwie so vielleicht eine Periode, wo es jetzt vielleicht nicht so viel zum Essen gibt oder er lagert einfach Energie ein und nicht alle Menschen spannenderweise, aber viele kriegen dann so ein bisschen Speckbauchel. Ja, also jetzt nichts gegen Speckbauchel, ein bisschen Speck ist wichtig und Fett ist gut, ja, aber ja, das, also da, der Körper stürzt sich drauf ein und die Krux ist eben das, es bleibt zu lang, bis halt gelöst ist. Ja. Und verbeißt sich dann so ein bisschen. Ja.
Super interessant. Kerstin, welche frühen Warnsignale zeigen, dass unser Nervensystem zunehmend überlastet ist? Worauf könnten wir achten, noch bevor es zum völligen Zusammenbruch kommt oder zu einer Depression, zu Burnout, whatever in diese Richtung?
Also Schlaf ist einmal, glaube ich, ganz ein wichtiger Faktor und auch, wie erholt bin ich in der Früh, wenn ich wach werde. Fühle ich mich geredet oder wie habe ich geschlafen? Und Cortisol ist ganz, ganz eng mit unserem Schlaf auch verbunden und mit Melatonin und Serotonin. Das ist das Klassische, wenn du um 4 Uhr morgens oder um 4.30 Uhr morgens wach wirst und du denkst so, also, wow, what's happening, jetzt bin ich munter. Das ist nämlich das, dass dieser Cortisol-Spiegel steigt automatisch um diese Zeit an. Das ist ganz normal, weil Cortisol ist, eben habe ich Stress, nichts Schlimmes. Es hilft uns, dass wir in der Früh aus dem Bett kommen, das ist nice. Aber eben, wenn du schon mal veränderte Cortisol-Level hast, ich sage es bewusst nicht höher oder tiefer, weil das ist von Mensch zu Mensch so unterschiedlich, das kann man leider nicht so pauschal sagen. Aber wenn da schon mal eine Änderung ist im Cortisol-Level, wird man meistens schon um 4 Uhr morgens munter, weil auf die Rezeptoren oft viel sensitiver auf die schon reagieren. Also Schlaf, würde ich mal sagen, ist ganz ein wichtiger Faktor. Ja. Aber auch, es gibt so eine Pyramide oder so Stufen vom Burnout von so einem amerikanischen Psychologen, der heißt Freudenberg. Der hat das definiert und da ganz unten auf die erste Stufe, das finde ich ganz spannend, ist, gut sein zu wollen. Ja, also wo man sich schon mal so einhaut und
den
so.
Den inneren Anspruch. Ja,
genau, der eigene innere Anspruch. Und es geht halt dann auch rauf über diese Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Ja, also zum Beispiel, vielleicht kennen das unsere Zuhörenden auch, dieses so, ja, ich esse halt jetzt nur schnell was von McDonald's, weil ich habe keine Zeit zum Kochen. Oder ich skippe mein wöchentlichen Spaziergang oder auch Freunde treffen, hey, es ist überhaupt nicht drinnen, das streiche ich jetzt raus, weil ich halt einfach jetzt arbeiten muss oder viel Stress habe und so. Genau, also die Werte verändern sich und auch das, die Persönlichkeit ein bisschen. Ja. Und dass man vielleicht ein bisschen mehr sarkastischer wird oder vielleicht ein bisschen bösartiger wird, also bösartig ist vielleicht ein falsches Wort, aber
Galgenhumor.
Halt, genau, Sarkasmus, ja, aber halt auch, dass man jetzt vielleicht Leute so anbeißt, also wo man halt
stichelig
wird oder halt, ja, das
ungemütlich
wird, das finde ich super gut, ja, genau. Dass man vielleicht sich einfach nicht so wohl und so rund fühlt, ja, ja. Nur das Ding ist halt, das erkennt man oft selber nicht und darum ist es halt wichtig, dass man Leute in seiner Umgebung hat,
genau. Die sich auch um einen selbst sorgen.
Genau.
Drauf achtsam, drauf hinweisen, liebevoll. Und warum fühlen sich so viele Frauen erschöpft, obwohl medizinisch auf den ersten Blick, auch in der Diagnostik, alles sozusagen in Ordnung im Referenzwert, im Normalbereich ist?
Ja, das ist eine sehr tolle Frage. Da gibt es verschiedene soziologische Theorien. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir schon gehabt haben, ist dieser Punkt Gender halt einfach, als Frau, ich muss gut ausschauen, ich muss gute Haare haben, ich muss nach einem Schema F funktionieren, ja, oder zum Beispiel eine gute Mutter sein, liebevoll sein, das allein macht schon irrsinnig viel Druck, ja. Dann haben wir noch diesen, nicht nur diesen Gender Health Gap, ja, sondern auch diesen Gender Pay Gap, ist ganz wichtig, ja. Naja, in Wirklichkeit, wir haben halt Erhebungen, die was halt sagen, Menschen, die halt in Armut aufwachsen, sind ihr ganzes Leben tendenziell mehr gestresst als vielleicht die, was halt immer genug gehabt haben als Kind schon. Und das ändert sich lustigerweise oft auch gar nicht so über die Zeit halt einfach. Ja. Frauen haben halt deswegen weniger Zugang zu Mitteln, zu Ressourcen, weil sie ja viel mehr in Teilzeit arbeiten. Genau, damit haben wir ganz in Österreich, glaube ich, haben wir ein Pensionsgap zwischen Mann und Frauen von 40%, ja, glaube ich.
Unvorstellbar.
Es ist unvorstellbar, ja. Es ist natürlich auch verständlich, ja, das ist halt unser System funktioniert so. Es ist mehr oder weniger normal, dass die Frau mehr zu Hause bleibt wegen diesem Mythos von Mutter-Kind-Bindung. Vielleicht möchte man das auch selber, ich würde jetzt gar nicht blöd reden oder so, aber es ist einfach nur eine Perspektive, die ich da einfach sagen möchte.
Genau, das kann allalong zu Altersarmut und zu einer wahnsinnigen Abhängigkeit zum Ehepartner führen.
Absolut, absolut, das stimmt. Ja. Und Abhängigkeiten ist oft nicht so was Feines, genau. Ja. Anderer Punkt, worum man sich vielleicht erschöpft fühlt, ist der Punkt Sicherheit. Ja, das ist heute, halt, das möchte ich jetzt nicht so weiter ausführen, aber vielleicht kennt man das, wo man schon mal am Turm geht und die Umgebung screent und sie denkt, oh, da vorne geht ein Typ, ich tue vielleicht die Straßenseite wechseln und so. Und ja, es gibt nicht nicht ohne Grund diesen Begriff Femizid halt auch und so, ja. Und was ich vorher schon kurz angeschnitten habe, der Aspekt Raum ist ganz was Wichtiges auch. Kommt man jetzt vielleicht nicht so drauf, wie gegendert eigentlich unsere ganze Gesellschaft ist, ja. Genau, aber wir haben weniger Platz in Toiletten, wo wir jetzt mit Kindern wegen oder Kindern an der Hand unterwegs sind. Öffentliche Räume sind oft viel zu eng gebaut für das. Öffentliche Verkehrsmittel sind viel zu eng gebaut und solche Dinge, genau. Und was ich noch anführen hier möchte, genau, Menschen mit einem Migrationshintergrund oder People of Color haben noch diesen zusätzlichen Minority-Stress. Das ist deswegen, du bist in der Minderheit, du bist anders und dieser Law führt schon zu vermehrten Stressreaktionen. Und ich verwende deswegen so ein bisschen oft aus dem Off noch so viele englische Begriffe, weil diese Genderforschung einfach aus dem Englischen kommt und wir oft nicht so Wörter noch im Deutschen haben, genau.
Ja. Die richtigen verständlichen
genau,
Begriffe.
Genau, falls sie wer wundert, warum die Kerstin so viele englische Begriffe nimmt, genau. Ja. also das Kunden zu abschließend zu gesagt haben, das Kundengründe sein. Also es sind viele Gründe, aber das sind einige zu nennen, warum Frauen einfach großen Belastungen ausgesetzt sind.
Wenn du mehr über Mental Health erfahren möchtest, dann empfehle ich dir den Mental Health Coach mit Kerstin Schweiger jetzt bei uns auf der Biogen Academy. Unsere Episode trägt dir heute den Titel Female Mental Load. Und jetzt ist meine Kernfrage an dich: Welche Rolle spielt denn Mental Load? Also das ständige Planen, Organisieren, Mitdenken, nicht nur für mich, sondern auch für meine Umgebung, für meine Lieben, für unsere mentale Gesundheit.
Sehr wichtige Frage und sehr guter Punkt, dass man sich da vielleicht einmal selber reflektiert, obwohl man oft sehr gefangen ist in diesem System. Wir haben zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt der Care-Arbeit, was ich vorher schon gesprochen habe. Also Frauen bleiben nach wie vor in Österreich mehr in Teilzeit oder zu Hause bei den Kindern. Wir haben, glaube ich, von allen erwerbstätigen Frauen in Österreich sind über 50% in Teilzeit. Ich denke mal meistens wegen Kinderbetreuung und so. Und dann kommt das Ding nicht nur, dass ich zu Hause bleibe bei den Kindern, sondern den Mental Load. Also ich denke zum Teil oft nicht nur für meine Kinder mit, sondern zum Teil auch für meinen Mann. Natürlich nicht für alle. Ich weiß, es gibt natürlich auch selbstständige Männer da draußen, das muss ich gar nicht so sagen. Ja. Aber dieses klassische, hey, deine Mama hat in 2 Wochen Geburtstag, ich habe ja schon ein Geschenk besorgt. Ja. Also dass man das dann noch mehr übernimmt. Ja. Oder so quasi, ja, ich habe unsere Abrechnungen gemacht oder ich mache unsere Wäsche, unser Konto und dieses Ding und so. Ja. Und da gibt es ganz spannende Erhebungen aus Deutschland, kommen die, das zeigen, die haben diese Care-Arbeit erhoben. Also diese Arbeit, diese unbezahlte Arbeit, was man ja neben dem Job macht, also wie Hausarbeit und so. Und bei manchen Paaren, also bei Paaren ohne Kinder ist das relativ ausgeglichen, aber sobald Kinder da sind, fällt man dann zurück in so Verhaltensmustern oder egal was auch immer, aber Frauen arbeiten dann umso mehr, also von vorher 60 Stunden, also Arbeit mit Geld und Arbeit zu Hause, auf fast 80 Stunden mit Arbeit und zu Hause Arbeit. Genau, also so viel ändert sich das. Ja.
Das heißt, sie kippen dann in eine Rolle rein, in der sie davor gar nicht waren,
gar nicht
ohne
waren.
Kind.
Genau, und das nennt sie Retraditionalisierungsprozess, dass man heute dann in so traditionelle Rollen zurückfällt. Und da finde ich ganz ein schönes Beispiel, dass das weniger oder besser aufgeteilt ist in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, auch in queeren Beziehungen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da sieht man umso mehr, was dieses Gender und diese soziologische Brille auf Frauen einfach ausmacht. Ja? Also, dass ich dann als Frau glaube, vielleicht unbewusst, ich weiß es nicht, ja, jetzt muss ich da ganz viel machen. Ja? Und in Wirklichkeit arbeiten sie dann also mit dieser Care-Arbeit und mit der Erwerbsarbeit quasi 70 oder 80 Stunden und verdienen halt auch viel weniger. Ja, weil das ist ja 70, 80 Wochenstunden, das haben ja vielleicht Top-Managerinnen, I don't know, ich bin keine, aber unbezahlte Arbeit ist das halt dann. Ja.
Und auch
das,
unsichtbare Arbeit.
Und danke, das ist ein voll guter Begriff. Ja, genau, es ist eine unsichtbare Arbeit halt einfach. Ja.
Und die hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf die mentale Gesundheit.
Hundertprozentig, oder? Ja, und dann liegt man sich ins Bett am Abend und dann kann man wahrscheinlich auch nicht ausschalten, weil man sich denkt, oh, Kind 1 muss morgen zum Ballett und Kind 2 muss zum Fußball. Ja.
Genau, also die diversesten Checklisten im Kopf.
Genau,
und
genau.
Vielleicht auch irgendwo notiert.
Ja. Also Arbeiten einer Top-Managerin. Ja. Hut ab von allen Mamas da draußen.
Absolut.
An dieser Stelle. Ja.
Ich habe noch ein paar Fragen auch aus unserer Community. Cool. Und zwar: Kann Selbstfürsorge, das finde ich ganz spannend, kann Selbstfürsorge selbst zum Stressfaktor werden, wenn daraus die nächste To-Do-Liste zur Selbstoptimierung entsteht? Jemand sehr reflektiert da.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine sehr smarte Frage. Also ja, ich würde sagen hundertprozentig ja. Ja. Also ich glaube, diese Selbstfürsorge wird da oft zu groß gehandelt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch da draußen geht, ich liebe ja Instagram, ja, und da sieht man ja dann ganz viel Information, wie man es halt Self-Care praktizieren kann, ja, also so ein Yoga-Retreat in Bali ist mega nice, ja, aber halt auch vielleicht für viele Menschen finanziell oder einfach nicht machbar, bei Familie oder was auch immer, ja, also ich glaube, dieser Lager kann schon stressen, dass ich mir denke, ich will was haben, was einfach gerade nicht drinnen ist, ja, an dem Punkt, es muss vielleicht nicht so was Großes sein. Es kann auch nice sein, dass ich mit einer Freundin, weiß ich nicht, ins Kino gehe oder vielleicht einmal spazieren gehe für mich, ja, für viel beschäftigte Mamas und Nicht-Mamas da draußen, genau. Aber ja, ich würde mal sagen, so eine Regel wäre vielleicht, dass ich mir denke, macht es mir jetzt noch mehr Arbeit, diese Self-Care, oder macht es mir noch mehr Stress, weil eben, wie gesagt, ich kann irgendwas nicht sein, was ich gerne sein möchte, oder tut es mir wirklich gut? Ja, also wenn es eine weitere To-Do auf der Liste ist, würde ich mir sagen, eher streichen.
Ja, ja. Also ich persönlich bin mittlerweile auch ehrlicherweise eher ein Fan von Mini-Steps statt von klassischem Protokoll für meine Selfcare und für mich, weil es genau das ausgelöst hat, was du gerade beschrieben hast. Also es war ein weiterer Punkt auf der ewig langen To-Do-Liste. Und
die stresst halt dann einfach. Ja.
Genau.
Und ich glaube auch, es ist nicht für immer alles die richtige Zeit. Das glaube ich auch. Ja. Und ich persönlich, ich vergleiche mich auch oft so mit so Supersportlerinnen. Also super cool, ja, aber ich bin halt einfach keine Supersportlerin. Ja. Und dann denke ich mir, ja, ich muss jetzt auch laufen oder ins Fitnesscenter gehen, was ja gut ist für meine Gesundheit, aber in diesem Ausmaß schaffe ich das ja gar nicht. Ja, genau.
Und was mir dabei sehr geholfen hat, ist einfach die Einstellung zu mir zu ändern.
Ach, schön.
Nämlich großzügiger mit mir selbst auch zu werden. Mit allen anderen sind wir doch gerne großzügig, oder?
Oh, yes.
Und leichtfüßig und haben viel Verständnis. Aber das Verständnis und die Großzügigkeit für einen selbst, die ist zumindest mir persönlich lange Zeit eher schwer
das
gefallen.
Das kenne ich sehr gut. Das ist, glaube ich, eine Übung, die was man praktizieren kann. Ja, sehr geil. Gefällt mir.
Kerstin, was bedeutet denn generell Resilienz und warum bedeutet sie nicht, dass wir jede Belastung einfach besser aushalten müssen, dass wir jede Belastung einfach nehmen müssen im Sinne von Challenge accepted?
Voll gut, voll wichtig, ja. Also Resilienz ist ganz was Tolles im Ding, ja. Der Begriff kommt ähnlich wie Stress aus der Werkstoff Physik. Das bedeutet einfach, du hast einen Werkstoff und du machst Gewicht drauf und dann schaust, wie lange braucht dieser Stoff, dass er sich wieder aufbaut. Ja. Was für mich ein wichtiges Bild halt auch einfach ist. Ja? Also sei ein Schwamm und nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Steifes, weil du brichst. Ja? Und da geht es einfach darum, dass wir uns halt wieder aufbauen nach belastenden Situationen. Genau. Wichtige Punkte dazu ist, dass man sich auch Hilfe sucht, zum Beispiel. Ja? Und für mich ein wichtiger Abgrenzungspunkt ist genau das, was die Frage schon impliziert. Du musst auf keinen Fall alles aushalten. Du musst ja keine Marathonläuferin werden, wenn du das nicht sein möchtest oder wenn es von der Zeit her nicht ausgeht. Genau, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Und man kann seine Resilienz auch trainieren, wie du in der Mental Health Starter und Masterclass auch
genau.
sehr klar überzeugend
mitgibst. Genau. Man kann es mit verschiedenen Punkten trainieren. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte vom Körper, Geist und Seele, würde ich jetzt mal ganz platt sagen. Genau. Aber der Körper ist schon mal eine gute Basis. Also wenn man einen starken Körper hat, genug Muskulatur hat, gut schlaft, das, was wir schon kennen, ne? Es ist schon mal eine gute Voraussetzung für Resilienz. Aber ganz viele Studien sagen einfach, Gesellschaft und Personen, wo man sich sicher fühlt, wo man sich gesehen fühlt, gesehen fühlen ist so etwas Wichtiges für uns Menschen, das hilft ganz viel. Das hat man in Studien beobachtet von traumatisierten Kindern und dann hat man sich gefragt, warum reagieren manche Kinder so viel offener und resilienter eben aufs Leben als wir andere und haben halt weniger Nacheffekte psychologische davon. Und die haben alle meistens mindestens eine gute Bezugsperson gehabt. Und das muss gar nicht die Familie oder so sein. Also such dir wirklich Leute, wo du dich gut fühlst. Und das ist so ein wichtiger Punkt einfach. Ja.
Super spannend. Das heißt, man kann für andere auch einen resilienten Raum öffnen.
Voll schön, ja. Das stimmt, ja. Zusammenfassend, yes.
Wie sieht denn eigentlich ein reguliertes Nervensystem aus und welche Rolle spielen soziale Beziehungen, Unterstützung und auch Co-Regulation dabei?
Ja, wunderbar, das ist cool anschließend zur Frage, genau. Also unser autonomes Nervensystem soll reagieren. Das ist richtig und das ist wichtig und das ist gesund. Und ich finde oft wieder so, das ist impliziert, dieses Bild von Instagram oder halt von sozialen Medien, so ein reguliertes Nervensystem ist das, dass ich immer ruhig bin und immer im Om und im Zen bin und ganz reguliert auf alles reagiere. Und ich denke, das ist nicht richtig. Weil wenn irgendwas Ungerechtes passiert, das ist ja wichtig für alle Frauen da draußen, und irgendwas passt euch nicht, weil zum Beispiel kommt es drauf, euer Kollege verdient mehr wie ihr. Das haben wir vorher nicht gehabt, aber das ist nach wie vor ein wichtiges Ding. Das ist voll okay, dass er wütend wird und euer Nervensystem in die Aktivierung, in den Sympathikus geht und das Adrenalin durchs Blut rauscht. Ja. Wut ist, finde ich, generell ganz eine wichtige Emotion für Frauen auch oft. So, einfach mal keine Angst haben und beobachten, was macht denn die Wut mit mir? Also ich bin gern wütend, aber das erdet so richtig gut. Girl, das ist so rare. Und wichtig ist halt beim Nervensystem, auch wie beim Stress, dass man halt dann wieder runterkommt in das Ganze. Ja, weil meistens macht der Körper das von ganz allein, genau. Aber wichtig ist in einem regulierten Nervensystem, dass ich switchen kann. Von ich bin wütend, ich bin glücklich, ich bin gechillt, Genau, also dass es einfach da Flexibilität geht, weil unser Leben ist ja nicht immer statisch und immer gleich. Genau. Und halt auch, ich finde, das bringt ein bisschen so eine Lebendigkeit rein. Genau. Und zur Regulation gibt es ganz viele verschiedene Methoden, da am besten ausprobieren, was für dich funktioniert. Da haben wir zum Beispiel Top-Down, also vom Kopf runter in den Körper, so wie Affirmationen oder Verstehen, okay, das macht mich jetzt wütend, weil ich bin jetzt, ich fühle mich jetzt ungerecht behandelt, so Dinge halt. Oder auch den Körper wahrzunehmen, ist zum Beispiel was mit dem Kopf. Und dann haben wir da die andere Regulationsmethode quasi von Top-Down in Bottom-up, danke, genau, Bottom-up, genau. Das ist dann alles, was den Körper impliziert. Also leichte Bewegungen machen, tanzen, Yoga, lockeres Laufen, genau. Anstrengendes Laufen oder viel Krafttraining machen, wenn man das, wenn dir das gut tut, und go for it, ja. Oder leichte Berührungen, solche Möglichkeiten haben wir. Zur Regulation und eben auch soziale Kontakte. Was wir vorher schon gehabt haben, Koregulation ist ganz was Fantastisches, weil eben durch diese Koregulation, diese Berührung und auch diese Wärme eines anderen Menschen, das holt uns halt einfach gut runter. Und da gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass das Cortisol-Level super runtergeht. Ja. Da gibt es zum Beispiel eine coole Studie, die möchte ich vielleicht noch kurz mit euch teilen.
Gerne.
Ja, genau. Und zwar, da hat man Frauen die Augen verbunden, oder nein, vorher hat man es gestresst. Ja. Da gibt es diesen Trier Social Stress Test, der wird ganz viel in der Stressforschung verwendet. Das ist einfach, du kommst in eine Prüfungssituation. Also du wirst fragen, du geprüft und nachher musst irgendwas, du hast glaube ich 3 Minuten Zeit oder so, musst du es vorbereiten und dann vor Leuten präsentieren. Und das, ja, da steigt das Cortisol. Das mögen wir halt nicht so gern. Genau. Und danach hat man diesen Frauen die Augen verbunden und dann hat man ihnen T-Shirts zum Riechen gegeben. Ja, und eine Probandinnengruppe, also ein Teil der Frauen, haben T-Shirts gekriegt, die der Partner vorher angehabt hat, und die andere Gruppe hat T-Shirts gekriegt, die halt andere Männer getragen haben. Und lustigerweise, die Frauen, die T-Shirts vom Partner zum Schnuppern gekriegt haben nachweislich schneller das Cortisol wieder herunter gehabt und haben sie viel schneller reguliert. Und nur eins von vielen Beispielen, das halt zeigt, wie wichtig halt diese Bindung zu anderen Menschen ist. Ja. Und das muss ja gar nicht immer nur ein Partner oder eine Partnerin sein, das möchte ich an dem Punkt auch sagen. Es gibt nur so einen anderen Begriff, der heißt Social Buffering. Das ist nicht nur so diese Berührung und die Interaktion mit einem Gegenüber, das wir vertrauen, das wir lieb haben, holt uns runter, sondern einfach dieses Wissen, ich habe da Leid, die sind da für mich, ja. Oder auch dieses Teil einer Gruppe zu sein, einer Community sein, also diese dritten Räume, wie das so schön heißt, also wir haben Arbeit, Familie, und diese dritten Räume sind eben ein Verein oder du gehst immer ins gleiche Café, also oder so, wo du halt die Leute schon kennst und so, ja, wie das in Wien oft ist, genau sowas ist auch irrsinnig wichtig, und das holt uns runter. Und solche Leute, die so viele Beziehungen, gute Beziehungen pflegen, haben wir, sind auch resilienter und haben viel weniger Stress, genau.
Ja, auch ein super Longevity-Trick.
Yes.
Eine weitere Community-Frage geht in die Richtung, die du da und dort schon ein bisschen skizziert hast, und zwar der Einfluss von Schlaf, Bewegung, Ernährung auf unsere psychische Stabilität. Also welches dieser Themen wird denn am häufigsten unterschätzt? Und vielleicht lass uns noch ein bisschen auf die Bewegung eingehen. Schlaf hatten wir schon, und Ernährung bitte auch noch ein bisschen mehr.
Ja, ich würde dann gerne mit der Bewegung starten. Also die drei Grundpfeiler, man hört sie immer wieder, ja, und sie sind auch trotzdem so wichtig.
Ja,
aber man sich denkt, ich habe schon so oft gehört, ich will nicht mehr, aber ja. Genau, also Ernährung generell gilt, bitte genug essen. Ja, ich weiß, es ist halt dieser 2000er Schlankheitswahn ist gerade zurück, ja, aber wirklich genug essen und auch wirklich Carbs, also Kohlenhydrate essen. Kohlenhydrate sind so tolle Lebensmittel halt einfach, weil unser Gehirn braucht einmal Glucose, ja, also ein Kohlenhydrat, ohne dem kann das Gehirn gar nicht gescheit funktionieren. Und da ganz viele Neurotransmitter brauchen Kohlenhydrate, um gebildet zu werden, und auch manche Aminosäuren brauchen Kohlenhydrate, das bis ins Gehirn einschlupfen und dort halt ihr Magic entfolden können, ihr Power. Genau, also wirklich genug essen. Gute Fette, Omega-3 schützt nicht nur unser Herz, sondern auch unser Kopf, das ist ganz, ganz was Wichtiges. Ja, und Protein sowieso, muss ich es glaube ich nicht so ausführen, das ist jeder Proteintrend halt gerade da. Ja. Genau, schön auf die Proteinzufuhr schauen, Muskeln ist super, einen gesunden Körper zu haben. Genau. Und die Bewegung, ja, die Bewegung, also ja, also man spürt das ja auch, oder? Also dieses, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich sehr gestresst bin, und dann hat man ja oft so eine Anspannung im Körper, ja, wo man sich dann ein bisschen ausschüttelt oder vielleicht einfach eine Runde spazieren geht oder Fitnessstudio, ganz toll, Krafttraining, ganz, ganz toll, ganz wichtig auch für die Stabilität und für die Resilienz eben auch. Man spürt das ja auch, dass man sich dann besser fühlt, dass man sich mehr im Körper fühlt, dass man sich mehr bei sich wieder fühlt. Ja. Es gibt da auch wieder Studien, die zeigen, halt, Bewegung senkt halt nicht nur das Cortisol. Am besten wäre es überhaupt draußen im Wald, also in einer grünen Umgebung. Genau, ja, ein bisschen Waldbaden, wie das so schön heißt. Ja. Gibt eine tolle Studie von der Med-Uni Wien, die hat Leute entweder, ich glaube, am Schwedenplatz gesetzt oder in den Wienerwald, und dann hat man diese Gruppen verglichen. Ja. Natürlich gewinnen die Wienerwaldgruppen, ja, die waren natürlich viel gechillter danach. Ja. Oder auch, es macht uns resilienter, bevor wir uns bewegen. Also wo wir uns bewegen, sind wir weniger sensibel auf Stressoren. Ja, also robuster, resilienter. Genau. Und es muss natürlich nicht immer eine super anstrengende Bewegung sein. Es sorgt da schon diese klassischen 10.000 Schritte am Tag. Also es müssen nicht einmal 10, sondern 7.000 ist die neue Zahl. Ja. Einfach Bewegung, Bewegung, Bewegung. Frische Luft wäre noch gut. Ja.
Sehr gut. Mhm. Also auch auf diese Basics jedenfalls Acht geben und unbedingt damit gut um sich schauen.
Yes.
Kerstin, welche Rolle können denn Mikronährstoffe für Gehirn und Nervensystem spielen? Und wo liegen die Grenzen? Und gibt es bei uns Frauen eigentlich einen Mehrbedarf?
Das ist eine sehr wichtige Gruppe, auf das bin ich jetzt gar nicht eingegangen schon bei Ernährung. Ja, also Mikronährstoffe sind kleine Werkzeugtools für die Bildung von Neurotransmittern. Und Neurotransmitter sind, wie wir ja eh schon wissen, sehr wichtig für unsere mentale Gesundheit, dass wir uns gut fühlen, dass wir eben entweder aus dem Bett fühlen oder Freude empfinden können. Aber auch für die Bildung von Stresshormone brauchen wir einfach gewisse Mikronährstoffe, wie eben B-Vitamine, super gut für die Nervenfunktionen, ganz besonders B6. B6 ist ganz cool, es ist wichtig für die Myelinproduktion. Myelin ist so eine kleine Stoßdämpferschicht, so wie so Isolierschicht, die um jede Nervenzelle herum das gut einpackt und so, super wichtig. Vitamin B12, super wichtig, weil es eben schädliches Homozystein entschärft. Homozystein, falls das noch nie irgendwer gehört hat, ist gut, wo wir wenig im Körper haben, weil vermehrt oder hohe Spiegel an Homozystein führen zu chronischen Entzündungen oder diesen Silent Inflammations. Und die auch mit Depressionen in Verbindung gebracht werden, überhaupt Neuroinflammation, also diese Entzündung im Gehirn. Also deswegen immer gut, nicht nur auf Vitamin B12, sondern auch auf Antioxidantien schauen. Ja. Also dieses Eat the Rainbow kommt nicht von irgendwo her. Ja. Genau, das ist schon sehr wichtig. Und Eisen. Ja, also jetzt habe ich kurz nochmal in die Frage zurückgedacht, darum war ich kurz abwesend.
Genau,
Eisen, super wichtig, genau. Also Eisen ist, glaube ich, der Top-Mikronährstoff, der weltweit am meisten Mangel hat. Also das war jetzt irgendwie ein komischer Satz, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, genau. Überhaupt bei Frauen eben, ja. Und Frauen können ruhig ein bisschen mehr Ferritin haben, wie oft auf der Blutanalyse steht. Das wäre mir vielleicht nur wichtig zum sagen, weil dieser Referenzbereich geht ja von 15 bis 150 Nanogramm pro Milliliter.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar einfach, ja. Und das ist halt für Frauen wird 100 Nanogramm pro Milliliter, da sind wir dabei beim Ferritin, also beim Speichereisen und drunter nichts. Wir verlieren halt einfach
Monat für Monat
doch ein bisschen Milliliter am Blut. Ja, genau. Und das ist auch super wichtig eben auch für unseren Schlaf und wie wir uns halt mental erführen. Also es gibt ganz viele Studien, die sagen, Anämien, also schwere Eisenmängel und so, sind halt direkt assoziiert mit Depressionen oder Angstzuständen halt einfach. Genau. Und sonst Vitamin D ist auch noch super wichtig für die Stimmung. Und Calcium. Calcium bei Frauen, überhaupt bei Frauen, die starke PMS-Symptome haben und eben auch diese schwere Form von PMS, dieses PMDD haben, die haben meistens zu wenig Calcium. Also würde ich da vielleicht nur gern Calcium nennen. Auch wichtig für das Osteoporose-Risiko, wo wir halt dann über die Menopause sind. Genau.
Zwei Zusatzfragen dazu bitte noch. Was sagst du zum Antistressmineral Magnesium?
Super wichtig, danke, das ist mir jetzt entrutscht. Also Frauen haben, glaube ich, nicht mehr Bedarf, aber unbedingt. Ja. Es gibt da diesen österreichischen Ernährungsbericht, der kommt alle paar raus und der letzte hat gesagt, dass die Österreicherinnen zu wenig gut versorgt sind mit Magnesium. Also unbedingt, ja, am besten vom Schlafengehen nehmen, wo man einen Stress hat, wo man ja, genau, sich gerade nicht so rund fühlt. Unbedingt,
unbedingt
wichtig, ja, unbedingt.
Magnesium. Also ich habe mir jetzt die letzten Wochen sogar angewöhnt, morgens, mittags und abends Magnesium
super
zu supplementieren und kommt deutlich besser durch den Tag.
Ja, super.
Und meine zweite Frage geht in Richtung der Pflanzenstoffe, Adaptogene, die ich selbst sehr liebe und da würde mich auch deine Meinung sehr interessieren. Ashwagandha, Safran.
Ja, wunderbar. Ashwagandha, die Schlafbeere aus Indien, na, ist großartig. Gibt es großartige Studien, die für Schlaf- und Cortisol-Level-Erniedrigungen zeigen. Ja? Also gern ausprobieren. Lustigerweise funktioniert es nicht bei jedem, aber einfach ausprobieren, ja, ob das gut ist.
Rhodiola rosea.
Ach, das ist der Name allein, ist einfach schon so großartig. Genau, genau, das sind einfach Adaptogene. Das bedeutet vielleicht kurz, dass einfach das Nervensystem regulieren. Also wenn eine Überreaktion da ist, auch reguliert ist das runter. Und die Rosenwurz ist eben auch sehr gut für die kognitiven Fähigkeiten. Ja, genau. Und Safran sowieso eine super Verbindung für Frauen. Richtig gut für Stressreduktion. Und es gibt ja Studien, die zeigen, Safran am Präparate haben ähnliche Wirkungen wie Antidepressiva. Mhm. Also natürlich nicht alle Antidepressiva, es gibt verschiedene Dinge. Ja, genau, so also diese klassischen Serotoninblocker. Schon ganz schick und ganz spannend aus. Also aber einfach ausprobieren, was für dich da draußen gut passt.
Sehr
es
gut.
Gibt einen Haufen in der Pflanzenwelt. Ja.
Ah, darüber könnte ich noch stundenlang mit dir reden. Zeit für eine nächste Episode. Ja. Zwei Fragen habe ich noch an dich.
Gerne.
Und zwar, wann reichen Selbstfürsorge und Lifestyle-Maßnahmen nicht mehr aus? Also wann sollte ganz konkret professionelle Hilfe gesucht werden?
Sehr wichtige Frage. Natürlich, wenn suizidale Gedankentendenzen oder Selbstverletzungen herrschen, nicht warten am besten, ja. Und sonst gibt es halt so Richtlinien von so mentalen Gesundheitsinstitutionen, die sagen, wenn schwere Symptome 2 Wochen da sind, professionelle Hilfe suchen. Aber ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, vielleicht bevor ich mal professionelle Hilfe suche, wirklich mit Menschen in Verbindung treten. Mhm, genau.
Das heißt, mich selbst artikulieren und wie es mir geht.
Ja, das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, oder euch da draußen. Das ist wirklich schwierig. Also ich habe das wirklich lernen müssen, dass ich nach außen gehe und sage, okay, bitte hilf mir jetzt mit einfach Dingen, die gerade überfordernd sind.
Ja, absolut. Ja, nach Unterstützung bitten.
Genau. Ja. Meistens öffnen. Sind ja einfach Leute da, die gut helfen. Ja.
Und die auch gerne helfen.
Ja,
guter Punkt. Die das als Geschenk auch
wahrnehmen. Genau, die sich dann gut fühlen. So,
genau.
Ja. Man hilft ja eigentlich auch selber gern. Gell? Das ist ja so ein Ding, ja.
Eben.
Ja, voll.
Kerstin, meine Abschlussfrage an dich geht in Richtung direkte Empfehlungen für unsere Community. Und zwar, wenn du jeder Frau nur eine Sache über ihre mentale Gesundheit mitgeben könntest, welche wäre das? Eine einzige.
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selber kennenzulernen und ein Gespür für sich selbst zu haben, was brauche ich. Und im besten Fall, ich weiß, es gibt Frauen da draußen, die haben einen sehr vollen und sehr überfordernden Alltag, aber sie am besten Fall trotzdem vielleicht einmal am Tag kurz mit dir einchecken, was brauche ich jetzt wirklich, wie geht es mir jetzt gerade wirklich, ja, und was kann ich jetzt machen, dass es gerade ein bisschen besser geht. Ja. Und wenn es natürlich nicht geht, dann unbedingt immer Hilfe suchen. Ja, genau. Also Verbindung, einchecken mit sich selber. Und vielleicht auch reduzieren, was ist wirklich wichtig jetzt gerade. Genau. Und am Schluss möchte ich vielleicht noch einen Appell oder einen Tipp ausgeben, nicht zu den Frauen, die eh schon gestresst sind oder denen es vielleicht nicht so gut geht, sondern an die Personen in der Umgebung von dieser Frau. Ja, genau. Also wirklich schaut auf ihn und schaut halt, wenn jetzt irgendwer mal nicht so zurückschreibt oder so oder irgendwie herschnappt oder sich irgendwie verändert oder so, fragt halt einmal nach, hey, wie geht es dir eigentlich gerade so wirklich? Oder vielleicht sie hinsetzen und einfach einmal zuhören. Mhm. Ja, das kann schon ganz gut helfen, genau. Also wirklich Empathie aufbringen und sie und die Verbindung zu anderen suchen, genau. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen da draußen.
Genau. Kostet genau gar nichts
genau.
Und bringt furchtbar viel.
Genau, yes.
Ganz herzlichen Dank an dich, liebe Kerstin.
Danke, dass ich da sein habe dürfen.
Sehr über das Gespräch gefreut und freue mich schon sehr auf deine Mental Health Masterclass, wo ich jetzt spätestens nach der Episode mit dir eine Fixstarterin bin.
Ich freue mich.
Ja, das war der Wellbeing Code mit Kerstin Schweiger. Wenn ihr aus dieser Folge einen Satz mitnehmt, dann diesen: Erschöpfung ist kein Charakterfehler, sondern ein wichtiges Signal. Alle Hinweise und weiterführenden Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit einer Frau, die gerade sehr viel gleichzeitig trägt. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voller Energie und schaut gut auf euch.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.